Wer über Sex nachdenkt, wird nicht gleich schwanger. Und wer übers Sterben nachdenkt, stirbt auch nicht gleich. Was super, super heiß interessant wird, wird das Thema, wie vererbe ich meine digitalen Assets? Was passiert denn mit meinem Krypto-Wallet?
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PioPax und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Business-Alltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und inspirieren. Der Tod ist ein Thema, an dem niemand vorbeikommt. Trotzdem ist der Tod ein Thema, mit dem sich der Großteil der Menschen nicht beschäftigt oder beschäftigen möchte. Mit Helen Hage vom Hamburger Startup Highly spreche ich genau darüber und wie sie Menschen die Vorsorge und Verwaltung der dazu wichtigen Themen und Dokumente erleichtern und das Ganze ohne Papier, sondern rein digital. Dies hat auch einen zeitlichen Vorteil, wenn man nur an Patientenverfügungen denkt. Bis so eine Verfügung in Papierform im Normalfall bei Ärzten ist, ist es meist zu spät, wodurch Entscheidungen getroffen werden können, die nicht im Sinne der Person waren oder sind. In diesem Gespräch geht es um die Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Tod und die Motivation, sich frühzeitig mit dem Thema zu befassen. Im Zuge ihres Aufklärungsauftrags betont Helen die Wichtigkeit, sich damit zu beschäftigen, um sowohl den eigenen Wünschen gerecht zu werden, als auch die Angehörigen zu entlasten. Für mich persönlich war es ein sehr lebensbejahendes Gespräch und hat mich auch als Vater und Unternehmer aufgerüttelt, mich endlich um diese Themen zu kümmern. Ich bin mir sicher, euch wird es genauso gehen, wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr euch nicht schon darum gekümmert habt. Auf jeden Fall ist diese Folge absolut hörenswert und ich wünsche euch jetzt viel Freude damit. Liebe Helen, servus aus München nach Hamburg und willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute.
Hallo Johannes, ich freue mich auch sehr und ich fühle mich schon ganz willkommen aus München heraus, du im St. Pauli-Pulli, somit aus Hamburg heraus ein schönes Moin in den Süden.
Ja, ich habe ihn mir extra angezogen für dich. Liebe Helen, du warst ja einige Jahre bei Jung von Matt, bevor du aus Berlin nach Hamburg gegangen bist, um die Geschäftsführung von Food Central zu übernehmen, einer Agentur für Food-Fotografie, bei der du auch nach der Übernahme von der DDB-Gruppe noch bis Ende 2020 geblieben bist. Und dann hast du Anfang 21 gemeinsam mit Philipp Roth Highly gegründet, ein Startup in der Death-Tech bzw. Grief-Tech-Szene-Branche. Eine Branche, die wahrscheinlich die meisten nicht sagt, aber wo noch ein enormes Digitalisierungspotenzial drinnen steckt. Es ist die Branche, die sich rund um den Tod dreht. Mir war sie auch nicht bekannt. Und als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich muss dich anschreiben, wir müssen miteinander quatschen. So, bevor wir jetzt einsteigen tiefer, wofür steht eigentlich der Begriff Highly? Und warum habt ihr das Startup gegründet?
Ja, vielleicht eine ganz kurze Sache noch. Bei DDP habe ich nicht mitgearbeitet. Nicht, dass sich irgendwelche Leute wundern. Als ich die Foodzentrale verkauft habe, war ich auch mit raus.
Ah, okay, gut, aber, sorry, ich habe das so
los
recherchiert.
Geht's mit Highly. Nö, alles gut. Ja, nein, alles gut. Nur nicht, dass die DDP-Leute sich wundern und denken, hä, wo saß sie denn? genau, Highly. Highly ist tatsächlich eigentlich eher ein Fantasiename, ist aber tatsächlich entstanden aus den Worten Hey Life. Wir wollten unbedingt bei der Gründung unserer Firma und bei der Namensgebung unserer Plattform lebensbejahend sein. Und vielleicht spielt da auch so ein bisschen die Gründungsgeschichte eine größere Rolle. 2020 war das, hat mein Vater einen schweren Herzinfarkt gehabt. Wir sind eine klassische Patchwork-Familie. Mein Vater hat gerne geheiratet. Er hat dreimal geheiratet, hat Kinder, drei Töchter aus unterschiedlichen Ehen. Und ich als älteste Tochter fühle mich eigentlich grundsätzlich in allen Familienangelegenheiten immer sehr verantwortlich, was manchmal alle nervt und manchmal alle richtig gut finden. In dem Fall habe ich mich aber super verantwortlich gefühlt und gemerkt im Krankenhaus, okay, krass, ich habe gar keine Grundlage, irgendetwas zu bestimmen, zu handeln. Ich bin total machtlos, weil ich jetzt die letzten Jahre immer dachte, mein Vater wäre unsterblich und konnte mir nie vorstellen, dass ihm irgendetwas zustößt, vor allen Dingen nicht irgendwie mit Anfang 60, Anfang Mitte 60. Und so kam es, er hat Gott sei Dank überlebt und alles ist gut. So kam es aber, dass ich mich grundsätzlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, was passiert eigentlich, wenn ich umfalle oder wenn einer aus meiner Familie umfällt und wie kann ich uns schützen, dass wir dann auch entsprechend abgesichert sind, ne? Also, dass wir selbstbestimmt dann weiterversorgt werden, dass wir selbstbestimmt vielleicht auch beerdigt werden, ne? Also, so wie wir uns das vorstellen, so wie das ganz nach unseren Werten auch ansteht. Und auch, wenn man nichts macht, kriegt man im Zweifel einen staatlichen Betreuer. Wie umgehe ich das? Ich bin selbst Mutter von zwei Kindern. Wie kann ich meine Kinder schützen? All diese Gedanken sind dann auf einmal so in mir hochgekommen, als ich meinen Vater da hab liegen sehen und auch Gott sei Dank dann irgendwann in die Reha schicken können, dachte ich, okay, jetzt muss ich das Thema angehen. Das kann ja nicht sein, dass wir alle uns davor so wegducken. Ich meine, wir sind eine super aufgeklärte Gesellschaft. Wir reden über alles. Warum können wir darüber nicht reden?
Mhm. Ihr habt Anfang 23 jetzt die erste Version released, die momentan auch fleißig erweitert wird. Und ihr habt dann im August auch schon mal die erste Seed-Runde geraced von ein bisschen mehr als 800.000 Euro, also innerhalb kürzester Zeit. Was dürfen sich denn die ZuhörerInnen vorstellen jetzt, was sie erwartet, wenn sie auf highly.de, also in die Website in ihrem Browser eintippen?
Also, wir haben tatsächlich genau Anfang 23 unsere erste Version live gestellt. Vorher haben wir natürlich ganz viel getestet, ne? Weil das ist so ein sensibles Thema. Das kann man, andere Startups können mal irgendwie so einen Dummy bauen und einfach live gehen und gucken, ob es funktioniert. Das geht mit so hochsensiblen Daten und Dokumenten, die erstellt werden sollen, wie eine Patientenverfügung zum Beispiel oder Vorsorgevollmacht, geht das nicht. Deswegen haben wir schon ein bisschen Zeit gebraucht im Vorfeld und haben jetzt aber ein komplett rechtssicheres System. Das heißt, du kommst auf unsere Plattform, registrierst dich kostenlos, gibst dort erstmal deine Daten ein. Das ist total wichtig, also deine Adresse, dein vollständiger Name etc., weil letztendlich sind das alles die Daten, die später auf dein Dokument gedruckt werden. Und dann kannst du im Prinzip loslegen. Also im kostenlosen Modul kannst du gleich mit deiner Patientenverfügung starten. Du wirst dann durch einige Fragen geführt. Wir haben einen Fokus drauf gelegt, dass die Fragen so einfach wie möglich auch formuliert werden. Wir haben unten auch immer Erklärtexte, weil die wenigsten haben sich ja eigentlich mit dem Thema vorher schon auseinandergesetzt. Muss man leider sagen. Also die Zahlen sprechen für sich. Ich glaube, im Jahr sterben so ungefähr 1 Million Menschen und 20% von denen haben tatsächlich nur richtig vorgesorgt. Das ist noch relativ viel Luft nach oben. Wenn du die Patientenverfügung fertig hast, entscheidest du letztendlich, wer für dich sorgen soll, weil du brauchst immer eine Person, die sich drum kümmert. Das bringt ja nichts, eine Patientenverfügung zu haben, die liegt dann in der Schublade und am Ende kümmert sich, du fällst um und keiner weiß, wo sie ist und keiner kümmert sich. Im Schnitt dauert es derzeit um die 3 Tage, bis eine Patientenverfügung im Krankenhaus ankommt. Bis dahin ist alles entschieden, das kann man sich ja vorstellen. Ich habe einen schweren Unfall, es muss entschieden werden, werde ich lebensverlängernd, gibt es lebensverlängernde Maßnahmen, vielleicht ist es auch zu spät, bin ich Organspender oder nicht, also wie auch immer. Es müssen einfach schnelle Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen ist bei uns eben das System, dass du Bevollmächtigte einladen musst. Die kriegen dann auch eine E-Mail, haben die Möglichkeit, sich auch einen kostenlosen Account zu machen und haben ab dann jederzeit einen Zugriff auf deine Dokumente. Die haben dann ein eigenes Dashboard, da werden die Dokumente eingespeichert. Sobald es Rechtsänderungen gibt oder du vielleicht auch deine Meinung änderst, kannst du nochmal in das Dokument rein, das nochmal anpassen. Dann wird eine aktualisierte Version abgespeichert und auch im Dashboard bei dem jeweiligen Bevollmächtigten. Wichtig ist auch total, da die Lebensumstände ändern sich häufig. Ne, wir leben in einer super schnellen Welt. Wen habe ich eingetragen? Habe ich meinen Mann eingetragen und lass mich scheiden? Ne, muss ich den erstmal am besten schnell wieder? Deswegen macht es halt Sinn, auch regelmäßig reinzugucken. Sind noch die richtigen Bevollmächtigten drin? Habe ich meine beste Freundin drin und mich mit der zerstritten oder meine Schwester oder meine Mutter und die ist bereits verstorben? Also es ist schon wichtig, das ganze Thema Vorsorgedokumente nicht als einmaliges Ausfüllen und Weglaufen zu betrachten, sondern das ist ein Prozess, der dich dann tatsächlich auch begleitet, weil du schon immer wieder überprüfen musst, stimmt das alles noch so? Hat sich mein Leben verändert oder haben sich meine Werte verändert? Wenn man das jetzt gut fand mit der Patientenverfügung, hat man die Möglichkeit, ins Premium zu gehen. Und wir haben tatsächlich eine große Liste an Dokumenten. Also wir haben die Vorsorgevollmacht, wir haben die Sorgerechtsverfügung, wird jetzt gerade gelauncht. Super wichtig. Die wenigsten Eltern haben tatsächlich für diesen Fall, dass beiden Eltern etwas zustößt, vorgesorgt, was super krass ist, weil eigentlich machen wir doch für unsere Kinder immer alles. Wir haben eine Haustierverfügung, auch ein wichtiges Thema, gerade bei älteren Leuten. Ne? Was passiert mit meinem Hund, mit meiner Katze, falls ich versterbe? Für alle Unternehmer unter uns, wir haben die Unternehmervollmacht, wir haben, haben wir noch eine Betreuungsverfügung, nochmal eine gesonderte Organverfügung, die unterscheidet sich von dem klassischen Organspende insofern, dass du halt entscheiden kannst, was genau gespendet werden soll und was nicht. Also einige sagen halt nur die inneren Organe und die äußeren aber nicht, für andere ist es vollkommen egal. Oder wieder andere sagen, ach, das soll mein Bevollmächtigter, meine Familie zum Schluss entscheiden, so wie sie sich wohlfühlen. Genau, das sind all die Möglichkeiten, die man dann hat bei uns auf dem Dashboard, dann die unterschiedlichen Dokumente peu à peu zu erstellen, mit den Bevollmächtigten zu teilen. Wir haben dann auch eine Erinnerungsfunktion und somit sind wir quasi ein Lebensbegleiter und können ab da mit unseren Usern zusammen sicherstellen, dass sie gut abgesichert sind. Zusätzlich haben wir dann noch eine Notfallkarte und über diese Notfallkarte, die kann man im Portemonnaie tragen, kommt man dann auch bei einem akuten Unfall, können die Sanitäter dann immer schnell über einen QR-Code auch über die freigegebenen Sachen verfügen. Das okay. Ist auch mega wichtig.
Bei der Erstellung dieser ganzen Dokumente, die meisten gehen da damit zum Rechtsanwalt, zum Notar, um das zu erstellen zu lassen, um auch diese juristische Beratung möglicherweise in Anspruch zu nehmen, die in komplexeren Fällen, nehmen wir jetzt mal Patchwork-Familie oder wie auch immer, ja, kann ja auch sein, vielleicht notwendig ist. Wie geht ihr damit um? Wie baut ihr da, sag ich mal, die juristische Sicht mit ein, dass die Leute beim Erstellen auch, sag ich mal, diese ganzen Aspekte juristisch sauber abdecken?
Ja, wir haben von Anfang an einen juristischen Partner. Das ist die Anwaltskanzlei Arnold in Berlin. Die kümmern sich seit über 20 Jahren ausschließlich um Vorsorge und Nachlass. Da haben wir auch tatsächlich den Herrn Arnold bei uns mit an der Seite. Von dem kommen alle Textbausteine. Der ist auch ständig dabei, alles zu aktualisieren, sollte es Änderungen geben. Das heißt, juristisch gesehen sind wir immer auf der sicheren Seite, wenn man sich bei uns durchklickt. Das Einzige, was falsch laufen kann, ist, dass der User einen falschen Namen eingibt oder beim Bevollmächtigten irgendwie einen Fehler einträgt. Was die Beratung angeht, klar, also bei wirklich komplexen Themen, ne, sei es, ich habe unterschiedliche Immobilien im Ausland und an unterschiedlichen Unternehmen bin ich noch beteiligt, dann kommt man an einem Anwalt und an einem Notar gar nicht vorbei. Ne? Das ist diese Menschen haben aber in der Regel auch eine anwaltliche Beratung an ihrer Seite. Unsere Plattform ist ja vor allen Dingen für die Menschen, die das gar nicht haben. Und das ist einfach der größte Teil in Deutschland. Ne? Wir haben eine große Testgruppe gemacht und haben festgestellt, dass gerade das Ausfüllen solcher Dokumente vor einer dritten Person wahnsinnig große Probleme bei den Leuten hervorrufen, weil sie Angst haben, gejudged zu werden, weil sie denken, oh Gott, ich sitze jetzt das erste Mal in meinem Leben vielleicht vor einem Notar oder vor einem Anwalt und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und wenn ich mich jetzt so entscheide, dann denkt er ja vielleicht irgendwie, ich bin doof. Das hört sich jetzt so banal an, aber das war wirklich so häufig genannt, wie wichtig das ist für die Menschen, das in einem intimen Ort zu machen, auf dem Sofa zum Beispiel, und sich auch die Zeit zu nehmen, die man dann braucht, weil klar, für Leute, die entschlossen sind, ich kann meine Patientenverfügung in 10 Minuten machen, weil ich einfach weiß, was ich will. Dann gibt's genauso Leute, die sagen, okay, ich würde gerne ein bisschen drüber nachdenken, ich mache mal die ersten 2 Fragen und dann lasse ich das mal sacken und mach morgen weiter. Genau für diese Leute, die eben keine ständige Rechtsberatung an ihrer Seite haben, die sich das auch nicht leisten können im Zweifel, und die auch es gerne intim erledigt haben möchten, haben wir unsere Plattform. Und sie ist wirklich, wie ich finde, selbsterklärend. Also wir haben einige Tests gemacht und Fragen bei den Dokumenten kamen tatsächlich bis jetzt noch nicht. Also wir haben auch einen Chat bei uns auf der Website. Wir haben noch keine Anfrage gekriegt.
Okay, da würde mir auch ganz spontan einfallen, ich meine, da wäre ja KI ein perfektes Tool für euch. Einerseits heißt es ja auch, ich sage vor allem im juristischen Bereich wird KI sehr viel übernehmen können oder kann man super einsetzen. Und andererseits, wenn ich jetzt an mein Gespräch mit Anne Scherer denke, wo es auch darum geht, oder gleich am Anfang, dass Menschen genau diesen Punkt, den du gesagt hast, wenn sie bei Personen sitzen, sich nicht so öffnen, ja, aus Angst, gejudged zu werden, irgendwie beurteilt zu werden, wie auch immer, aber sich gegenüber einer Maschine eher öffnen, ja, einer künstlichen Intelligenz, weil das ist ja keine Person, könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr da seid und wie ihr das auch plant, das mit künstlicher Intelligenz zu füttern und zu unterstützen, diesen Prozess.
Perspektivisch macht das natürlich total Sinn, ne? Auch so was zum Beispiel im ersten Step Thema Chatbot und so, ne? Das kriegen wir natürlich auch über eine KI super gut automatisiert da wir dürfen ja keine juristische Beratung machen, das muss man vielleicht auch dazu sagen, wir sind ja keine Juristen, also eine wirklich juristische Beratung dürfen wir gar nicht machen, aber wir können natürlich unsere User, je mehr wir wissen und je mehr unser System lernt, sie natürlich viel besser da durchführen, das ist total klar. Da stehen wir aber noch nicht. Wir sind jetzt gerade noch da, dass wir vor allen Dingen auch den Umgang und den persönlichen Austausch mit unseren Usern total schätzen, weil nur so können wir unsere Plattform optimieren und wissen, welcher Teil wird gut genutzt, welcher Teil wird nicht so gut genutzt. Also wir sind tatsächlich bei jeder Anfrage immer mega dankbar und bearbeiten die auch im Gründerteam immer alle noch selbst.
Dann nehmen wir mal den Fall an, du hast ja jetzt gesagt, okay, Person, Unfall liegt im Krankenhaus, was darf passieren und so weiter und so fort. Woher wissen die Ärzte und Ärztinnen und Sanitäter und Sanitäterinnen, dass jetzt jemand bei Heili ist oder dass er den QR-Code hat, dass das auch gilt und so weiter und so fort. Nur wenn sich da jetzt mal Zuhörerinnen fragen, ja, schön, aber ihr dürft keine juristische Beratung machen. Ist das auch wirklich dann aber auch juristisch abgesichert, dass, und wird das auch akzeptiert im Krankenhaus? Ja?
Ja, genau. Also im Vorfeld im Krankenhaus ist das super akzeptiert. Die Krankenhäuser leiden unter maximalem Fachkräftemangel, das wissen wir alle. Die sind um jedes Dokument, was sie irgendwie bekommen, super, super dankbar. Und wie gesagt, sie sind juristisch richtig. Aber wir sind keine Juristen, dürfen nicht beraten. Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen den kleinen Unterschied machen. Also dafür haben wir, wie gesagt, diese Notfallkarte. Es ist so, dass jedes Krankenhaus, jeder Sanitäter, alle, die greifen immer als allererstes ins Portemonnaie. Ne? Die wollen Geld verdienen, die brauchen die Krankenkassenkarte. Und sie brauchen natürlich im Zweifel einen Personalausweis, um zu wissen, wen haben sie da vor sich liegen. Wir haben diese Notfallkarte so gestaltet, dass es ganz klar aussieht wie eine Notfallkarte. Man sieht sofort, sie ist rot, sie hat Icons drauf. Diese Art von Karten sind auch schon gelernt. Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die diese Karten haben. Kennen viele chronisch Kranke auch. Die haben dann im Zweifel auch noch weitere Ausweise oder sonst irgendetwas im Portemonnaie. Also der Griff ins Portemonnaie, um zu gucken, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun, der ist total gängig und gelernt. Sowohl im Krankenhaus als auch bei Sanitätern und Notfallärzten.
Okay.
Und für alle, die eben nicht im Premium sind und nur eine Patienten, in Anführungszeichen, nur eine Patientenverfügung haben, für die gilt das Gleiche wie bei jeder anderen Patientenverfügung im Ordner auch. Also da muss halt der Bevollmächtigte benachrichtigt werden vom Krankenhaus. Das ist meistens der Ehepartner oder sehr nahe Angehörige. Und die haben dann eben das Glück in unserem Fall, dass sie nicht irgendwo hinfahren müssen, in Ordnern rumwühlen müssen und Unterlagen suchen, sondern dass sie es in ihrem Handy haben, dass sie es einfach vorzeigen können, sagen können, okay, hier, ich habe das Dokument. Bei uns funktioniert sie mit einer digitalen Signatur. Wir haben einen Anschluss an einen digitalen Signaturanbieter, der die QES, die der handschriftlichen Signatur gleichgestellt ist, anbietet. Und somit ist das dann der schnellste Weg, ne? Also der allerschnellste über die Notfallkarte für alle Nicht-Premium-Kunden brauchen dann halt Bevollmächtigte, die auf Zack sind.
Lass uns jetzt mal den Worst Case annehmen und es kommt wirklich zum Tod. Dann ist ja ein Prozess, der danach ansteht. Also das Testament ist das eine, aber dann irgendwie auf Konten zugreifen oder andere Accounts. Ich hatte interessanterweise erst jetzt vor 2 Tagen ein Gespräch mit einem Podcast-Kollegen, dem Thorsten Frenzel, der zum Thema E-Government unterwegs ist und das Thema im Podcast bearbeitet. Und er hat gesagt, das Thema ist super spannend, weil das liegt seit, ich gefühlt 13 Jahren irgendwie on hold und wird nicht weiterentwickelt, ist genau diese ganze Abwicklung nach dem Tod, dass man auch Zugriff auf die Konten hat und so weiter und so fort. Weil was passiert heutzutage? Es ist einfach alles gesperrt und ich stehe da und sage, okay, gut, wie komme ich jetzt eigentlich an die Konten, damit ich damit auch, ja, ich sag mal, nicht, damit ich das abwickeln kann, ja, ganz einfach. Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, da sitzen wir tatsächlich gerade. Das wird bei uns ein bisschen größeres Projekt, ein größeres Forschungsprojekt auch, weil wir uns gar nicht nur da auf diese Standard-Accounts konzentrieren, weil dafür gibt's ehrlicherweise schon einige Anbieter, die wirklich das Netz scrollen, den Namen eingeben. Das bieten teilweise sogar Bestatter mit an. Und dann ist es wie ein Abmeldeservice, ne? Also das gibt's tatsächlich alles schon. Was super, super heiß interessant wird, wird das Thema, wie vererbe ich meine digitalen Assets? Was passiert denn mit meinem Crypto-Wallet? Was ist denn mit meinem Account? Keine Ahnung, vielleicht bin ich der Super-Gamer und habe mir unterschiedlichste super wertvolle, ich bin kein Gamer, keine Gamerin, deswegen, ich habe nur davon gehört, dass es sowas gibt. Wie vererbe ich denn meine Accounts, auf denen ich vielleicht einen riesen Wert schon...
Hm? Die Online-Pokerspieler.
Ja. Genau, also wie vererbe ich denn meinen Account, wo ich vielleicht krasse Skins oder irgendwelche Waffen oder irgendwelche Welten erbaut habe, die schon total viel wert sind, ne? Wie vererbe ich meine NFTs? Wie funktioniert das denn überhaupt alles? Wie funktioniert das, wenn meine Erben minderjährig sind? Das muss ja alles automatisiert und kann auch digital abgebildet werden. Und allein so ein Kryptoschlüssel, ne? Wo hinterlege ich den denn? Weil das kann ja jeder leerräumen. Also das kann ich ja meinem besten Freund geben, wenn da richtig viel drauf liegt und der hat mal Probleme, dann kann er das einfach leerräumen und das kann man nicht nachvollziehen. Also riesengroßes Thema, das Vererben von digitalen Assets. Ich habe jetzt auch mit unterschiedlichen Banken schon dazu gesprochen, die mir erzählt haben, auch die ducken sich alle weg, wenn in so einem Testament irgendwas von digitalen Assets steht, dann bückt sich da jeder weg und sagt, oh Gott, übernimm du mal die Testamentsvollstreckung. Das ist ein richtig heißes Thema. Da gehen wir jetzt gerade in die Forschung. Das wird super interessant und da werden wir jetzt perspektivisch kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber da wird es demnächst eine Lösung geben.
Okay, dann müssen alle gespannt sein. Und
aber gutes Thema.
Ja. Okay, dann bin ich gespannt auf die Lösung. Ich werde dich auch gerne an den Thorsten weitervermitteln, weil der ist daran auch interessiert, wie es denn da ausschaut. Naja.
Ja.
Lass uns mal auf die Sales-Seite ein bisschen schauen bei euch. Sag ich mal, beschäftigt man sich mit dem Thema Sterben, stolpert man über Studien, bei denen es um Themen geht, die Menschen zum Beispiel am Sterbebett am meisten bereuen. Sei es, ich habe jemanden meine Liebe nicht gestanden, ich habe zu viel gearbeitet oder ich habe nicht im Moment gelebt genug. Das sind ja alles Themen, bei denen man denken müsste, ja, man sollte sich oder es wäre wert, sich frühzeitig über den Tod Gedanken zu machen, denn rein objektiv betrachtet, kommt man daran nicht vorbei, so sehr man sich auch bemüht. Irgendwann ist es soweit. Nichtsdestotrotz wird der Tod von den meisten ignoriert, bis man dann halt echt nicht mehr aus kann. Ja. Wie geht ihr mit dieser Situation auch im Sales um? Das ist ja im Prinzip ja ganz spannend für euch und auch für den Wachstum wichtig. Was macht ihr dabei, Heile, oder wie begegnet ihr diesen Einstellungen der Menschen? Ich drücke es jetzt mal so aus.
Ja, also wir haben uns in der Tat, wie du es schon so schön sagst, ein sehr, sehr kompliziertes Produkt ausgesucht. Denn wir bespielen ein Thema, mit dem sich wirklich eigentlich keiner gerne auseinandersetzen möchte. Ich merke allerdings schon, dass es da eine kleine Veränderung gibt. Aber vielleicht mal die allerersten Touchpoints, die wir haben, wo wir Leute erwischen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sind natürlich Erkrankte, ne? Also die wissen, okay, ist nicht mehr so lange, ich muss das jetzt und möchte das gerne planen, damit ich zum einen einen Abschied so habe, wie ich ihn mir vorstelle, aber auch meine Angehörige entlaste. Und zwei weitere Punkte sind einmal die Geburt eines Kindes, sobald die Familie sich in der Familie sich stark was verändert und man selbst zum Elternteil wird, also es betrifft tatsächlich auch immer eher die Geburt des ersten Kindes. Beim zweiten Kind ist das auch nicht mehr so extrem. Bei der Geburt des ersten Kindes verändert sich halt massiv was im nur ein kleines Zeitfenster, aber in der Art und Weise, wie man das in diesem Sicherheitsaspekt, da fängt man an, einen anderen Blick auf die eigene Verantwortung zu haben. Das ist immer ein guter Moment einzuhaken. Und das sind auch viele Kooperationspartner von uns. Und wenn jemand aus der Familie stirbt. Denn sobald du beim Bestatter sitzt und die Bestattung für einen geliebten Menschen planst, ne, nehmen wir jetzt mal an, also bei mir ist gerade meine Oma gestorben. Ich betrauere meine Oma natürlich. Aber jedes Mal, wenn ich bei einer Beerdigung bin oder mit einem Bestatter in Kontakt bin, weil jemand in meinem Umfeld gestorben ist, betrauere ich auch ein kleines bisschen, dass mal wieder klar wird, dass ich auch irgendwann mal sterbe. Die Sterblichkeit kommt in diesem Moment immer ganz, ganz nah an einen heran. Und deswegen ist das zum Beispiel als Sales-Kanal auch ein super wichtiger Kanal, weil das auch ein Moment ist, wo jeder über sich selber nachdenkt. Und von uns als Plattform oder als Startup ist das natürlich auch ein ganz klarer Aufklärungsauftrag, den wir haben. Denn das Wissen darum oder die Akzeptanz darum, dass das Leben endlich ist, ne? Dass man das einfach mal so plant, das Leben, dass man weiß, okay, es geht nicht unendlich, sondern es ist irgendwann Schluss. Ich bin nur einmal in den 40ern, ich bin nur einmal in den 50ern, bin dann irgendwann 60 hoffentlich und irgendwann 70, aber diese Zeit gibt's nur einmal. Ich habe nur einmal kleine Kinder, ich habe nur einmal pubertierende Kinder, wenn ich überhaupt Kinder habe. Ich habe nur einmal meine Eltern, die jetzt noch gerade so fit sind, das ist auch irgendwann mal vorbei. Das sind alles Sachen, die muss man irgendwie sich vergegenwärtigen, um sein Leben tatsächlich so aufzustellen, dass man nicht auf dem Sterbebett liegt und denkt, scheiße, jetzt habe ich die ganze Zeit nur gearbeitet und habe gar nicht mitgekriegt, wie sich meine Familie entwickelt hat. Ich meine, es gibt niemanden, der zum Schluss auf dem Sterbebett liegt und denkt, ach Mist, ich habe zu viel Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbracht. Hätte ich mal mehr gearbeitet oder hätte ich mal mehr rumorganisiert oder rumprokastriniert oder sonst irgendetwas gemacht, ne? Sondern genau.
Hätte ich mich zu Hause eingesperrt.
Das sind ja die Themen, die uns zum Schluss. Genau, hätte ich das mal bloß gemacht. Ich meine, ich merke sogar, ich arbeite tagtäglich an diesem Thema, ne? Und merke, habe jetzt zum Jahreswechsel gemerkt, krass. Ich bin jetzt seit 3 Jahren, habe ich ein Startup gegründet und arbeite von morgens bis abends um die Ferien durch. Meine Tochter ist 12. Die interessiert sich nicht mehr für mich. Hey je, was habe ich die letzten 3 Jahre gemacht? So, warum habe ich mir nicht mal wenigstens einen Nachmittag in der Woche genommen, um mal Zeit mit ihr zu verbringen? Ich muss jetzt was ändern. Also selbst mir passiert das, obwohl es mir super bewusst ist, ne? Und ich mich jeden Tag damit auseinandersetze und es jedem predige, so ey, denkt dran, dass ihr nur ein Leben habt, überprüft regelmäßig, ist es die richtige Beziehung, in der ihr seid, ist es der richtige Arbeitsplatz, wo ihr euch gerade aufhaltet, sind das die richtigen Freunde, ist es die richtige Stadt, was ist dir wichtig? Es darf natürlich auch nicht zu so einem total egoistischen Lebensmodell werden, dass ich die ganze Zeit nur gucke, dass es mir gut geht und drumherum alles ausblende. Aber die Grundpfeiler müssen ja einfach stimmen, ne? Und das ist wirklich ein Aufklärungsauftrag, den wir letztendlich auch haben. Und dazu gehört eben ja die Endlichkeit mitzudenken. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr meine Bestattung geplant, ja. Und das war irgendwie erstmal total komisch und dann total cool. Okay. Ja. Und zum Beispiel, wie gesagt, meine Oma ist ja gerade gestorben und mein Opa ist vor 20 Jahren gestorben und hat vor 20 Jahren die Bestattung für beide geplant, ja. Und als mein Opa vor 20 Jahren starb, hatten die noch die waren so im Zahnärzteverband, waren super hoch angesehen, der hat eine Straße gesperrt, da sind irgendwie 300 Leute bis zum Friedhof hinter dem Sarg hinterhergelaufen. Das Gleiche hatte er jetzt für meine Oma geplant, ne? Die ist nur 98 geworden. Da gab's gar keinen mehr, der wirklich hinterherlaufen konnte, außer wir okay. Familie. Das heißt, es wurde trotzdem eine Straße gesperrt und wir sind dann irgendwie zu 20 da hinterhergelaufen, ne? Das war natürlich so eine ganz andere. Aber klar, ich dachte auch so, ne? Schön, mein Opi hat sich das also so vorgenommen mit Oma, dass sie gerne so den Abschied haben wollen. Und sie haben ihn jetzt genau so gekriegt. Halt zeitlich versetzt und auch in einem anderen Ausmaß. Und das war halt deren Vorstellung. Und ich habe eine komplett andere Vorstellung zu meinem Tod und meiner Bestattung. Meine Eltern haben auch eine ganz andere. Aber es ist irgendwie total gut, darüber zu sprechen. Also sollte jeder mal ausprobieren, jeder mal so wirklich im Kopf mal durchspielen, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig, ne? Und auch, wie möchte ich in Erinnerung behalten werden? Was sollen die Leute denken, wenn ich mal nicht mehr bin? Weil letztendlich, es kann uns jeden Tag passieren. Es ist einfach, es betrifft nicht nur die Alten, es betrifft nicht nur die Kranken. Ich kann auch rausgehen und vom Auto überfahren werden.
Ja, ja, ich habe mich tatsächlich noch nicht damit beschäftigt. Und es ist noch, für mich ist es so ein bisschen so diese Hürde auch, ich bin überhaupt nicht abergläubisch, aber sich damit zu beschäftigen, irgendwie zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich es getan. Ja, okay, ich bin einen Schritt näher am Tod quasi. Nee, weißt du, wie ich meine? Also, das ist so, okay, jetzt habe ich eine schwarze Katze gesehen, ist mir komplett wurscht, schwarze Katze. Und eigentlich ist es, ich bin nicht auch super pragmatisch oder rational eigentlich. Ich sage, ja, okay, dann ist es erledigt, dann weiß jeder, was hauen und gestochen ist. Aber über diese Schwelle bin ich noch nicht drüber gekommen, tatsächlich. Aber ich, ist auch nicht das erste Kind hat mich dazu bewegt, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird Zeit. Ja. Mit zwei Kindern und als Unternehmer.
Also, auf jeden Fall. Und wenn ich dazu vielleicht, da gibt es ein ganz schönes Zitat. Ich versuche es mal zusammenzukriegen. Ich bin nämlich wahnsinnig schlecht mit Zitaten. Aber das geht ungefähr so: Wer über Sex nachdenkt, wird nicht gleich schwanger. Und wer übers Sterben nachdenkt, stirbt auch nicht gleich.
Das ist ein gutes Zitat.
Es ist halt so. Wahrscheinlich ist es ein bisschen schöner formuliert eigentlich, aber so ist es halt, ne? Also es verändert nichts an der Situation und eigentlich, guck mal, wir beide sind doch noch so jung. Es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass wir beide jetzt sterben. Es macht älteren Leuten immer mehr Probleme, sich damit auseinanderzusetzen. Je näher es kommt, desto schwieriger wird es. Eigentlich ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, mal zu sagen, okay, ich mache mir mal dazu Gedanken und halte es auch digital fest, denn Ich bin jetzt 42, ich habe vor, jetzt noch, keine Ahnung, mindestens 40 Jahre zu leben. Ich brauche das jetzt nicht in der Schublade, weil es ist jetzt nicht akut, sondern ich brauche es digital, weil mein Leben wird sich bis dahin noch 100-mal ändern. Ich will immer wieder rein und es anpassen. Ich will sicherstellen, dass 24/7, egal wo ich umfalle, jeder Zugriff drauf hat. Jetzt mache ich's. Es fühlt sich noch entfernt an, deswegen tut es nicht so sehr weh und fühle mich einfach besser danach, wenn ich es abgehakt habe.
Ich würde jetzt gern versuchen, nochmal den Schwenk Richtung Sales zu kriegen. Also die Zielgruppe sind kleines Fenster, die das erste Kind kriegen, die am Sterbebett, würde ich jetzt nicht sagen, aber Krankheiten haben, wo sie wissen, es ist endlich. Und ihr versucht über die Aufklärung zu sagen, okay, komm, wir haben nur das eine Leben, und im Zuge dieser Aufklärung aber auch alle anderen irgendwie zu motivieren, das dann zu tun.
Also im Prinzip ist unsere Zielgruppe natürlich viel größer noch, ne, weil es betrifft ja jeden. Wir versuchen uns aber natürlich auf Menschen zu spezialisieren, weil wenn man alle anspricht, dann spricht man zum Schluss doch keinen an. Das heißt, je spitzer man so ein bisschen eine Ansprache formuliert, desto besser kannst du vielleicht auch die Leute erreichen. Also wir versuchen da schon auch Leute in den 40ern anzusprechen, die immer älter werdende Eltern haben und sich nach oben verantwortlich fühlen. Also wie ich es war, als meinem Vater so schlecht ging, habe ich gemerkt, okay, ich muss was machen, und sich aber auch für ihre eigenen Kinder verantwortlich fühlen. Das ist eigentlich so unsere Hauptzielgruppe. Und die finden wir über Google Ads, die finden wir aber auch über Kooperationen, ne? Wir haben Kooperationen mit Versicherern, mit Bestattern, mit Pflegeheimen, unterschiedlichster Couleur. Jetzt kommt, wie gesagt, die Sorgerechtsverfügung da, die wird nochmal so ein bisschen ein Gamechanger, weil die wird natürlich eine ganz, ganz spitze, sehr sensible Zielgruppe auch haben. Da können wir halt die frisch gebackenen Eltern sehr gut ansprechen. Aber das Hauptgeschäft geht über B2B dann, dass eben wir über Multiplikatoren unsere Kunden erreichen.
Und Hauptmarkt ist aktuell Deutschland, oder?
Ja.
Ja, aufgrund der juristischen Beratung, weil ihr da jetzt einen deutschen Juristen mit an Bord habt. Und schaut aber dann noch in die Dachregion, oder?
Ja, genau. Also, aber das wird erst im nächsten Step passieren. Jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf Deutschland, ne, weil jedes Land funktioniert anders. Wenn man dann noch weitergeht, dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie man überhaupt mit dem Tod umgeht. Aber jetzt juristisch gesehen, genau, unsere Dokumente sind für Menschen mit einem Wohnsitz in Deutschland.
Jetzt haben wir relativ viel über Heile gesprochen, auch über den Tod und die Auseinandersetzung mit dem Tod. Und ich habe es am Anfang im Intro schon erwähnt, die DevTech- und GriefTech-Szene. Ihr seid ja nicht die Einzigen, die da unterwegs sind in dem Bereich, in dieser Branche. Was wird denn da sonst noch so behandelt? Weil das ist ja tatsächlich, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, ja, die ist groß und da ist echt Potenzial da. Was darf man sich da drunter vorstellen? Wen trifft man dort oder zu welchen Themen?
Ja, also Gott sei Dank ist da ordentlich gerade was los. Also da gibt's wirklich unterschiedlichste Anbieter. Mal angefangen zum Beispiel bei Mymoria, die das ganze Thema Bestattung, also wirklich als Bestatter auftreten, Online-Bestatter sind. Sie haben jetzt zwar auch schon ein paar Offline-Filialen eröffnet in einigen Großstädten, aber eigentlich sind sie auch ein Death-Tech-Startup. Es gibt Leute, die kümmern sich um das ganze Thema, also Erinnerungen, ne? Es gibt, ich glaube, es ist der Hörschatz, weiß ich nicht. Also da kannst du zum Beispiel, wenn du stirbst, du weißt, du stirbst in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, kannst du so eine Art Hörbuch für deine Kinder oder für wen auch immer hinterlassen, damit die eben noch entsprechende Erinnerungen an dich haben. Du kannst dir einen digitalen Trauerraum errichten, gibt's auch als Start-up. Es gibt unterschiedliche Anbieter auch von Vorsorgedokumenten, die auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Genau, was gibt's noch? Es gibt eigentlich wahnsinnig viel gerade. Also es ist tatsächlich, in England ist auch tatsächlich der Markt gerade ziemlich crazy. Da weiß ich, da ist das Thema DeathTech auch gerade ziemlich auf dem Vormarsch. Mhm. Genau, aber das sind jetzt, glaube ich, hier so in Deutschland die wichtigsten. Ach so, genau, und dann gibt's noch die Trosthelden. Da kannst du, wenn jemand verstorben ist, ganz wichtig, jetzt hätte ich die fast vergessen, wenn jemand verstorben ist, kannst du dann quasi, das ist so ein bisschen so eine Kontaktplattform für Freunde oder neue Bekannte finden, die in der gleichen Situation sind, die letztendlich exakt, die vielleicht auch den Partner oder auch die Schwester oder auch den Bruder verloren haben. Ne? Also da suchst du halt Leute, die exakt in der gleichen Situation sind, weil letztendlich sind auch die einzigen, die dich verstehen und mit denen du dich gut austauschen kannst.
Was ich spannend finde, du hast es vorher auch erwähnt, der Tod wird in den Ländern ja auch unterschiedlich betrachtet. Und also es ist jetzt nicht nur rein euer Thema, ein juristisches Thema, wenn ihr in andere Länder geht, sondern auch das ganze Kulturelle, auch für die anderen, die du jetzt genannt hast. Das stellt ja auch eine gewisse Herausforderung dar im Wachstum. Was darf man sich denn da vorstellen? Wie wollt ihr das angehen zukünftig, wenn ihr dann auch mal wachsen wollt über die Grenzen hinweg? Das ist ja dann wirklich nicht so ohne, oder? weil da tatsächlich unterschiedliche...
Ja, also es geht. Also diese Vorsorgedokumenten oder die Dokumente oder diese ganzen Themen für diese juristischen Absicherung, die sind natürlich in ihrer juristischen Form dann unterschiedlich, aber am Ende sind das auch Dokumente, die generiert werden müssen. Ne? Wenn man das Thema kulturelle Unterschiede nimmt, wenn man jetzt zum Beispiel auf Mexiko guckt oder ich war gerade in Afrika ist es komplett anders, da gibt es den guten Tod, das ist, wenn jemand im Alter stirbt, dann feiern alle, da ist eine mega Party, wenn jemand jung stirbt, das ist der schlechte Tod, da geh mal besser nicht auf die Straße, weil da ist dann irgendwie ordentlich was los, weil da wird dann, also nicht gefeiert, sondern das Gegenteil, wie nennt man das, randaliert, naja, randaliert auch nicht, aber dann geht es halt richtig ab, so dass dann halt wirklich der schlechte Tod, also es gibt halt so unterschiedliche Kulturen, aber zum Beispiel Afrika wäre jetzt auch nicht das erste Land, das wir als nächstes erschließen wollen würden. Ne? Also da gibt's ausreichend Kulturen, sei es erstmal Europa, die halt so funktionieren, dass es da keine Probleme gibt.
Ja, echt interessant, echt spannend, mit dir über dieses Thema zu quatschen. Jetzt würde ich gerne noch die letzte Frage stellen, die obligatorisch letzte Frage, die ich allen stelle. 3 Learnings, die du hast, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, können privater oder beruflicher Natur sein. Du kannst es dir aussuchen.
Drei Learnings jetzt vom Startup gründen oder
privat oder beruflicher Natur?
Vom Leben.
Ja, kann auch vom Leben sein.
Okay, alles klar. Also.
Es können auch Fußballweisheiten sein. weil wir
Fußballweisheiten. Überlege ich ja auch noch gleich ein.
Weil du vorher gerade an St. Pauli, genau. Am Anfang.
Nach jedem Glas Wein ein Glas Wasser.
Alles klar. Da kennt sich wer aus.
Nein, also, natürlich. Nee, also, zuallererst. Dieses ganze Thema, also, und das ist so derbe ausgelutscht, ne, und es ist mir fast ein bisschen unangenehm, wenn ich es jetzt hier so sage, aber dieses ganze Thema, die richtige Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden, ist halt, und da ist vollkommen egal, was Privatleben ist, ne, ob das Selfcare ist, ich muss irgendwie mindestens einmal am Tag auf der Parkbank sitzen und dreimal durchatmen, oder ich brauche die 5 Minuten mit meinen Kindern, oder ich will jeden Abend mit meinem Mann zu Abend essen, das ist wahnsinnig wichtig, weil wenn diese Balance nicht stattfindet, wird's giftig in alle Richtungen, wird's in beruflicher Weise giftig, weil du immer unzufriedener wirst oder eben toxisch innerhalb deines Privatlebens. Also wirklich darauf zu achten, dass man in einer Ausgewogenheit lebt, ja, und auch auf sich selbst achtet und auf die eigene Gesundheit, ist für mich momentan, also, und das habe ich echt lang genug nicht gemacht, für mich Prio 1, was ich jedem raten würde und auch jedem, der jetzt irgendwie gerade startet und total super motiviert ist, weil du kannst deine Kraft und du kannst auch nur richtig gut sein, wenn es wirklich ausgewogen ist. Das Zweite ist, wenn man, weil das jetzt bei mir gerade so ist, ich bin Gründerin, ich bin Unternehmerin, wenn ich darauf gucke, würde ich sagen, ist das Allerwichtigste, wenn man sich zu dem Schritt entscheidet und wenn man auch sagt, okay, ich möchte gern gründen oder möchte gern Unternehmerin sein oder Unternehmer und mir Partner mit an Bord nehmen, ist wirklich Augen auf, mit wem kann man gut zusammenarbeiten. Also bloß nicht immer die erstbeste Lösung nehmen, bloß nicht gucken, ach, den finde ich irgendwie, wenn wir abends mal essen gehen, ganz nett, das kann schon alles gut laufen. Gerade wenn Startups gegründet werden, Partnerschaften geschlossen werden, lieber einmal mehr drauf gucken und Werte abgleichen und vielleicht auch wie eine Art Probemodell erstmal fahren, um zu gucken, ob es wirklich läuft. Weil Partnerschaften, das ist letztendlich wie auch im Privaten, Partnerschaften zu finden, ist einfach schwer. Und so eine gemeinsame Unternehmung ist wie eine Ehe. Es ist einfach so, ja. Und das muss passen. Und das muss man sich vor Augen führen. Weil ansonsten hängt man irgendwann in einer sehr schwer lösbaren Beziehung. Und das ist manchmal dann in einem Unternehmen schwerer als in einer Ehe zu lösen. Genau. So, genau. Also das ist. Jetzt habe ich noch mal ein drittes.
Ja.
Genau. Und ein drittes ist tatsächlich, also, und das ist das, was ich gerade versuche in meinem Freundeskreis und auch in meiner Familie. Also in meiner Familie muss ich es nicht so dringend machen, weil da haben alle diesen Blick. Wirklich, dass wir alle gerade grundsätzlich mal einen Blick von uns weg auch mal auf andere Menschen und auf unsere Welt richten müssen. Ich war gerade in Afrika und bin wirklich schwer traumatisiert da zurückgekommen. Ich habe alles voller Müll, alles voller westlichen Müll. Wenn du da im Meer bist, hast du alle 2 Minuten eine Windel am Bein und du weißt, okay, diese Windel können die Menschen, die hier leben, nicht ins Meer geworfen haben, weil hier gibt's keine Windeln. Die laufen hier alle nackt rum, ja, weil sie eigentlich nichts haben. Und diese Armut, wir haben das Land irgendwie, also brauchen wir jetzt nicht tiefer eingehen, wissen wir alle, dass wir, dass Afrika sicherlich auch deswegen so schlecht geht, weil wir an Bodenschätzen geraubt haben und, lange Rede, gar keinen Sinn, einen Blick mal auf die Welt zu setzen und zu gucken, wo kann jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten, dass wir jetzt irgendwie alle mal wieder in die richtige Richtung marschieren und nicht irgendwie diese ganzen Katastrophen um uns herum haben mit diesem Rechtsruck, der an uns rüttelt und mir persönlich wahnsinnig Angst macht und mit einer Umwelt, die irgendwie links und rechts von uns zusammenkracht, müssen wir von dem Fokus, ey, wie können wir alle unseren Wohlstand halten, wie können wir alle so leben, alles so behalten, wie wir es jetzt gerade haben, vielleicht mal weg packen den Blick darauf dahin, so, okay, wie können wir denn, wie kann das ganze System eigentlich funktionieren? Und sich darüber mal Gedanken machen und da mal so ein bisschen reindenken, zu gucken, was der Beitrag eines Einzelnen sein könnte, wäre mein nächster, wenn das auch als Tipp gilt, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach.
In Kombination mit dem Glas Wein und dem Glas Wasser, auf jeden Fall.
Hätten wir jetzt drei, ne? Also drei hätten wir jetzt. Gut gemeint. Nein! Hätten wir drei gut gemeinte Ratschläge von mir. Ist doch super.
Ja, nee, super. Also ich finde sie sehr schön.
Ich will jetzt auch nicht zu ernst und zu politisch werden, aber ja.
Also ich glaube, in der heutigen Zeit ist das absolut berechtigt. Auch die Sorge, ja, ist eine andere Sorge nebst dem des Todes vielleicht, aber das ist eine andere politische Sorge, wo es da hingeht und die auch sehr viel Angst macht und zu Recht auch Angst macht, meiner Meinung nach. Und da bin ich absolut bei dir. Ja. Nee. Ja. Helen, danke. Danke für deine Learnings und auch für dein Statement auch am Ende, ja, das ich voll unterstütze. Und für mich, ich habe jetzt auch einiges dazugelernt zum Thema, ja, wo es denn auch Sinn macht, einfach mal Vorsorge zu haben. Ja, das ist, wenn man es wirklich möchte, dass das so läuft, wie man sich selber vorstellt, sei es im Krankenhaus, sei es dann auch beim Begräbnis, sei es im Nachgang beim Testament, was mit meinen Assets, was auch immer passiert, ja, es ist notwendig, sich darüber Gedanken zu machen. Je früher, desto besser. Man kann es ist ein kontinuierlicher Prozess, wie du schon sagst. Heißt ja nicht, dass man gleich stirbt, wenn man sich Gedanken drüber macht. Ja, und das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ihr habt ja einiges vor der Brust, wie diese Entscheidung da oder wie diese Lösung dann aussieht für das Thema nach dem Versterben. Ich sage herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und grüß mir Hamburg. Sehr schön von mir.
Das mache ich sehr gerne. Grüß du mir München und zu guter Letzt sage ich vielleicht noch eine Sache. Kleiner Aufruf, vielleicht jeder, der das jetzt hört, kann sich ja vielleicht einfach mal Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn man selbst umkippt oder jemand aus der Familie. Ist alles geregelt? Wenn nein, dann könntet ihr mal Heidi oder jemand anderen ausprobieren, um das einfach mal, um sich auf der sicheren Seite zu fühlen. Ich verspreche, danach geht es einem tatsächlich nicht besser, wenn man weiß, dieses Thema ist abgehakt. Kommt kein gerichtlich bestellter Betreuer, sondern kann meine beste Freundin machen oder wer auch immer.
Das lassen wir einfach so stehen und wirken. Liebe Helen, danke. Bis bald.
Bis bald, Johannes.
Das war das Interview mit Helen Hage. Wenn es euch dazu ermutigt hat, diesbezüglich aktiv zu werden, dann findet ihr die Infos zu Helen und Heili in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße aus München.